Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Best Day Ever Hochzeitspodcast mit
mir. Ich bin Livia, Stylistin, Inhaberin eines Deko-Verleihs und veranstalte regelmäßig Do-It-Yourself-Workshops.
Und mit mir, ich bin Dennis Reimann, ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux. Und wir sind zwei begeisterte Hochzeitsdienstleister und darum geht's hier, um die Liebe und ums Heiraten. Ihr bekommt von uns persönliche Tipps, Ideen und Geschichten aus unserem Alltag. Wir werden Gespräche führen mit tollen Menschen, die uns von ihrem großen Tag erzählen und wir reden immer mal wieder darüber, ob eine Hochzeit wirklich der beste Tag ever ist. Viel Spaß beim Zuhören, jetzt geht's los.
Und wird das Leben dir zu schnell, dann halt ich, weil ich es kann, die ganze Welt an und schenk dir Ruhe. Dennis, ist das ein Text aus einem Schlagerhit oder aus einem Rap-Song?
Okay, ist genauso schwer wie beim letzten Mal. Ich würde sagen, es ist ein Rap-Song. Aber ich weiß nicht, das ist nur so mein innerer Impuls. Kannst du es nochmal sagen?
Und wird das Leben dir zu schnell, dann halt ich, weil ich es kann, die ganze Welt an und schenk dir Ruhe.
Ich habe keinen Plan, ehrlich gesagt.
Es klingt halt schnulzig.
Es ist mega schnulzig.
Ich kenne absolut kein Lied von dem, kein Song von dem, kein Rap von dem. Es ist Kontra K.
Klar, Kontra K, wer sonst? Warum musste Kontra K sein?
Und der Titel heißt Nur für dich.
Nur für dich. Super. Okay, das war unser Spiel. Wie heißt unser Spiel? Rap-Song oder Schlager?
Oder Schlager-Hit.
Schlager-Hit. Rap-Song oder Schlager-Hit. Genau. Und ich habe es wieder verkackt. Habe ich nicht Rap-Song gesagt?
Du hast doch richtig geraten.
Okay, richtig geraten. Geraten. Mehr war nicht drin, außer raten. Und den Interpreten, ich hoffe, wir können irgendwann nochmal, wir schaffen es mal, einen Interpreten rauszufinden. Aber das ist gar nicht so leicht, ehrlich gesagt. Letztes Mal war es Sido, richtig?
Letztes Mal war es Sido. Und ja. Du bist ja auch ein kleiner Schlager-Fan.
Ich bin auch Schlager.
Vielleicht wirst du irgendwann mal Schlagerfreund. Interpret und Titel aus dem FF beantworten können.
Das wäre krass. Aber ich kann mir das auch immer nicht so gut merken. Das ist immer. Naja, gut, okay. Livia, worum geht's denn eigentlich heute bei unserer munteren Zusammenkunft?
Heute beantworten wir endlich die Frage, die all unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auf der Seele brennt, nämlich, wie war die Hochzeit von Dennis Reimann?
Wie war die Hochzeit von Dennis Reimann? Ja, also die war schön, die Hochzeit. Genau. Wir beantworten die Hochzeit so ein bisschen in einem neuen Format. Dieses Format wird euch in Zukunft häufiger begegnen. Und zwar werden wir Bräute und Bräutigamme und eigentlich Leute, die geheiratet haben, interviewen. Wir stellen den Leuten immer die gleichen Fragen, damit das so ein bisschen vergleichbar für euch wird. Und versuchen da so ein bisschen anhand dieser Fragen und den Knackpunkten, die es so gibt bei der Planung, aufzudröseln, wie lief die Hochzeit, wie war die Vorstellung, also ein bisschen so ein Ist- und Soll-Vergleich, ja. Dann gucken wir so ein bisschen aufs Budget, also ganz viele verschiedene Fragen. Und daran versuchen wir euch so ein bisschen mal aufzuzeigen, wie gut hat die Planung funktioniert, woran sollte man vielleicht noch extra denken, was lief besonders gut, was lief vielleicht nicht so gut. Und einfach generell, wie war der Tag? Also ich finde ja immer, wenn man so ein paar Storys hört und Anekdoten, da kann man immer am meisten draus lernen, weil man immer für sich dasjenige oder das ableiten kann, was für einen selbst am wichtigsten ist.
Das stimmt. Ich habe vorab noch eine Frage für dich als Hochzeitsdienstleister.
Oh.
Deine eigene Hochzeit. Würdest du sagen, es war ein Vorteil oder ein Nachteil, vorher auf 1 Million Hochzeiten gewesen zu sein?
Ist natürlich eine berechtigte Frage. Ehrlich gesagt habe ich das an dem Tag völlig ausgeblendet. Ich habe weder an andere Hochzeiten gedacht, noch daran, wie ich finde, wie es sonst so läuft. Also ich habe diese Außenperspektive
und
überhaupt
nicht. Und bei der Planung
gehabt.
Denkst du, du bist anders an die Planung gegangen als jemand Unbefangenes?
Ich glaube, ich dachte, dass ich anders an die Planung rangehe als irgendjemand, der vielleicht ganz neu eine Hochzeit plant, also zum allerersten Mal und auch noch vielleicht noch nie auf einer Hochzeit war, außer vielleicht ein, zweimal als Gast. Aber ich glaube, ich habe es nicht hinbekommen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, unsere Planung war alles andere als ideal. Aber wir haben es hinbekommen. Und das Fest, das dabei rausgekommen ist, war sehr schön.
Die Wahl eures Hochzeitsfotografen, wie hast du die denn gefällt?
Wie ich die gefällt habe? Also für mich war das ganz wichtig, jemanden zu haben, der mich nicht nervt an dem Tag. Also jemanden, den ich quasi sympathisch finde. Das waren die 51% und die anderen 50% war, dass mir der Bildstil gefällt. Dass das halt irgendwie Bilder sind, die ich lange angucken kann und lange schön finden kann. Und genau, und das zweite halt, was, oder das erste, die ersten 50%, jemand, der wirklich da ist und sich so reinmischt in die Gesellschaft. Und es hat ganz gut funktioniert, finde ich.
Ja. Das stimmt. Eure Hochzeit hat ja ein ganz, ganz lieber, hochgeschätzter Kollege von uns fotografiert, Steven Ritzer.
Genau, richtig.
Von Herzklopf-Reportagen. Mhm. Und ich habe noch kein Foto davon gesehen.
Oh, hat doch noch niemand ein Foto davon gesehen?
Nein.
Nee. Das weiß ich auch nicht, ob ich ein Foto davon zeige, ehrlich gesagt.
Vielleicht so ein Detailfoto.
Ja, vielleicht ein Detailfoto von meinen Schuhen oder so. Nee, das weiß nicht, ob mir das zu privat ist. Da muss ich nochmal drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Die Bilder sind aber sehr schön geworden. Da hängen einige von in unserer Wohnung.
Schön.
Ja.
Dann wollen wir gleich starten mit dem Interview.
Wir starten. 3, 2, 1, Feuer frei.
Und los.
Heute habe ich meine allererste Gästin hier. Hi, stell dich doch mal vor.
Hi, ich bin ja auch nicht zum ersten Mal dabei. Und habe auch schon viel von dem Podcast mitbekommen, denn ich bin, surprise, surprise, die Ehefrau von Dennis Reimann.
Ja, und du heißt?
Ach so, Konstanze Reimann.
Hallo, Konstanze Reimann. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja, gerne.
War ein weiter Weg.
War ein weiter Weg, ja, genau. Wir machen das so ein bisschen mit einer Struktur, damit wir das so ein bisschen vergleichbar machen können in diesen ganzen Interviews. Und dafür hätte ich jetzt gerne mal so ein paar allgemeine, oder ich habe ein paar allgemeine Fragen, die ich dir ganz gerne mal stellen würde. Wollen wir loslegen?
Unbedingt, ich bin schon in den Startlöchern.
Gut, ich muss dazu sagen, ich bin heute so ein bisschen in dieser Folge zumindest so ein bisschen zwischen der Interviewer, Gesprächspartner, Befragter-Rolle.
Schrägstrich Reinrede-Rolle.
Ja, na klar, das ist ja immer mein Job.
Ja.
Ja, so. Und deswegen seht's mir nach, wenn es noch nicht ganz so flutscht, aber ich würde sagen, wir starten einfach mal. Konstanze, kannst du mir sagen, an welchem Wochentag und in welchem Monat deine Hochzeit stattfand?
Ja, es war ein Samstag im November.
Ein Samstag im November, also so eine Off-Season-Hochzeit.
Ja, Off-Season, wen wundert's? Mein Ehemann hat in der Season nicht ganz so viel Zeit, deswegen haben wir gedacht, Off-Season, wunderbar. Wir haben unseren Kennenlern-Tag genommen.
Genau, haben wir wirklich genommen. Und das war schön, das mit einem persönlichen Ereignis zu verbinden, so diesen Tag, dass man irgendwie einen Hintergrund hat. Muss man natürlich nicht, aber hat ganz gut gepasst.
Für uns hat super gepasst.
Okay, kannst du mir ein bisschen was über die Location erzählen? Und da möchte ich dich bitten, so ein bisschen abzugrenzen zwischen urban, war es eher ländlich, war es eine Burg, ein Schloss, also eher so was irgendwie Aristokratisches, dass du mir das so ein bisschen irgendwie kurz einordnest.
Also ich würde es beschreiben als was Urbanes, wobei nicht zu vergleichen mit einem Berliner Loft oder einem tollen schicken Penthouse irgendwo, sondern es war eine Veranstaltungslocation, die wiederum in der Stadt relativ ländlich gelegen war, aber dadurch konnten unsere Gäste halt sehr einfach hin und her kommen. Und ja, es war eine Weinhandlung tatsächlich, die umgebaut war als Event-Location und das hat sehr gut zu uns gepasst.
Ja, cool. Ja, das finde ich auch. Das hat wirklich sehr gut gepasst. Genau, also es war eine Location in Potsdam, die sehr nah am Park ist, am Park Sanssouci. Was das Ganze schon irgendwie sehr ländlich macht, weil es sehr, sehr grün war. Aber von der Anbindung her war es eigentlich eine urbane Location. Eigentlich der perfekte Querschnitt, wie ich finde.
Definitiv.
Ne? Okay. Kannst du mir sagen, wie viele Gäste du hattest oder wir hatten? Und kannst du mir so ein bisschen was über das Verhältnis zwischen Familie und Freunde sagen?
Wir hatten wesentlich mehr Freunde als Familie da. Ich würde sagen, ein Fünftel Familie, vier Fünftel Freunde. Mhm. Wir waren ungefähr 45 Leute, vielleicht waren es auch nur 44, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr.
Tagsüber, ne? Abends kamen noch mal ein paar dazu.
Ja, das weiß ich nicht mehr.
Also war es eine gute Feier. So viel schon mal zu dem Fakt. Nee, abends haben wir noch mal ein paar Leute, kamen dann noch nach zur Party. Genau. Was für eine Art Trauung hatten wir denn?
Wir hatten zwei Trauungen. Einmal eine typisch standesamtliche zu Anfang, wobei das auch in einer Außenstelle vom Standesamt war, sodass es nicht ganz die typische im Amtsgebäude, Staatsamt, ja, wie heißt das?
Ja, wie typisch, also wie so ein Amtszimmer.
Ja.
Was meinst du?
Sowas war es nicht. Es war eine Außenstelle, war sehr schön in der Nähe oder direkt an der Location, wo wir gefeiert haben.
Genau.
Das haben wir 13 Uhr gemacht.
Mhm.
Und dann hatten wir um 17 Uhr noch eine freie Trauung, die selbst organisiert war.
Ja.
In der Location.
Jetzt muss ich kurz noch mal was dazu sagen. Also wir haben ja natürlich, also ich weiß ja, wie wir geheiratet haben, und ich habe mich im Podcast tatsächlich immer dagegen ausgesprochen, eine standesamtliche Trauung und, oder ich habe davor gewarnt, sagen wir, ich habe davor gewarnt, eine standesamtliche Trauung und eine freie Trauung an einem Tag zu machen, vor dem Hintergrund, dass das sehr, sehr anstrengend werden kann, weil man an einem Tag wirklich sehr, sehr viel erlebt und sehr, sehr viele Emotionen aushalten muss. Und wir haben es trotzdem so selber gemacht. Das hat sich so ergeben, weil unsere lieben Freunde eine freie Trauung für uns organisiert haben. Also wir hatten...
Nee, anders. Wir haben eigentlich das am Anfang gar nicht machen wollen, aber durch Corona hieß es ja, es können nicht alle mit ins Standesamt.
Genau, so war das, richtig.
Und deswegen wollten wir, dass alle trotzdem irgendwie mit teilhaben können. Und
das war der Hintergrund.
Und wir konnten ja die Standesamtlichen nicht weglassen.
Punkt. So, das, danke, dass du mich korrigierst.
Ja.
Das, ich habe das schon wieder, das ist schon wieder alles raus. Genau, wir durften ins Standesamt 20 Leute mitnehmen.
Ungefähr, vielleicht waren es auch 22, aber es war halt quasi nur die Hälfte und die andere Hälfte hätte dann nicht mit uns feiern, beziehungsweise nicht zeremonieren können. Und das,
zeremonieren, das Wort gibt's doch überhaupt nicht.
Wenn ich das sage, gibt es das Wort, definitiv. Ich gucke da mal im Duden nach.
Ja, was es guck gibt. Mal.
Aber das war der Grund und tatsächlich aus diesen Umständen würde ich es auch immer wieder empfehlen. Es war nicht wenig, aber ich muss sagen, nur die Standesamtliche wäre mir für so einen großen Tag eigentlich zu wenig gewesen.
Auch wenn alle mit hätten reingedurft?
Ich glaube ja.
Echt?
Ja.
Warum?
Na, weil wir uns ja dann gar nichts gesagt hätten.
Das hätten wir im Standesamt machen können.
Das hast du mir vorher nicht erzählt.
Naja, weil wir ja eine freie Trauung machen wollten.
Ihr seht, unsere Planung lief ungefähr auch genauso.
Ja, genau. Also du darfst eigentlich im Standesamt, wenn du das ankündigst, darfst du da ein Gelübde vortragen. Das ist gar kein Problem.
Das wusste ich nicht.
Ja, war ja bei uns nicht relevant. Deswegen haben wir jetzt wahrscheinlich auch nicht drüber gesprochen.
Ja.
Aber wir wollten das Gelübde, haben wir ja aufgespart sozusagen für die freie Trauung.
Aber was wolltest du jetzt fragen? Wolltest du fragen, ob das zu viel war?
Ich wollte gar nicht, ich wollte nur erklären, dass ich im Podcast immer davor gewarnt habe, das so zu machen, weil das wirklich sehr, sehr viel ist und dass wir das aber trotzdem so gemacht haben. Und der Hintergrund war Corona und dass nicht alle mit rein durften ins Standesamt. Der war mir aber entfallen.
Ich glaube.
So, die Gedankenkette ist relativ lang und verstrickt. Genau, aber ich wollte noch erklären, dass das bei uns nicht eine klassische, in Anführungsstrichen, freie Trauung war mit einem Trauredner, sondern dass das praktisch sehr, also ein Programmpunkt sozusagen im Verlauf unseres Tages war, weil unsere Freunde das für uns gemacht haben. Und ich finde, das macht nochmal einen Unterschied, hat sich auch so angefühlt wie ein Programmpunkt und ich fand das sehr, sehr schön. Aber
und sonst ist eine freie Trauung kein Programmpunkt?
Ja, ich glaube, ich würde das eher so als extra Event bezeichnen, wenn dann nochmal ein separater Trauredner oder eine Traurednerin kommt, ist das nochmal so ein bisschen anders, weil das fremdgeleitet ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, also vielleicht machen wir es mal kurz.
Ja, das können wir vielleicht abkürzen an der Stelle.
Ich kann es empfehlen, beides zu machen, wenn das Standesamt relativ schlank ist.
Ja, es ist trotzdem mit Vorsicht zu genießen, um ehrlich zu sein, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war bis dahin, weil ich ja wusste, dass das kommt, extrem aufgeregt. Ich weiß, du wirst hier interviewt und nicht ich, aber ich habe gesagt, es wird nicht so leicht, weil ich auch der Befragte bin zum Teil, zumindest muss ich was dazu sagen.
Aber ich habe dir die Frage ja gar nicht gestellt.
Du darfst ja auch gar keine Fragen stellen. So.
Seht ihr, gut. So was passiert, wenn man geheiratet hat.
So ist das. Naja, aber das ist ja liebevoll alles, ne? So, gut, also haben wir schon mal die Arten der Trauung geklärt. Das ist sehr, sehr wichtig, finde ich, weil zur Kirche ist dann nochmal ein Unterschied, auch vom Zeitfaktor her tatsächlich. Aber bei uns war das so, also ein klassisches Standesamt, knapp eine halbe Stunde und nochmal eine Freitrauung. Kannst du ungefähr sagen, wie lange die ging?
Gar keine Ahnung.
Völlig vergessen, ne? Aber schon 30 Minuten
mindestens.
War das mindestens.
Mindestens.
Ne? Ja, vielleicht sogar 45.
War schon.
Mit Gelübde und Co. Gut, ich habe noch eine weitere allgemeine wichtige Frage. Wie viele Kinder waren denn auf der Hochzeit anwesend?
Glücklicherweise nur eins.
Warum sagst du glücklicherweise?
Weil wir alle anderen Kinder ausgeladen haben.
Also da muss ich sie korrigieren, das mache ich ja sehr ungern, aber wir haben sie einfach nur nicht eingeladen.
Ja, also ich habe sie ausgeladen, weil ich gesagt habe, ich möchte feiern und ich möchte, dass meine Freunde mitfeiern können und... Wird wahrscheinlich jetzt hoffentlich keine Hate-Mails geben. Wir haben das im Vorfeld geklärt. Da gab es auch ein paar böse Blicke. Aber am Ende des Tages war das völlig in Ordnung, so wie es gelaufen ist. Und das Brautpaar entscheidet nun mal. Und tatsächlich kann man sich ja auch entscheiden, ob man dann kommen möchte oder nicht. Aber wenn man eben Kinder mitbringt, läuft man nun mal Gefahr, dass irgendwas ist an dem Tag. Du ja, weißt so. Es ja nicht.
Es sind halt Kinder. Du weißt nicht, wie der Tag
genau.
war. Gerade bei kleineren Kindern.
Und gerade wenn irgendwie, das ist halt der Tag vom Brautpaar, in dem, nee, vom Hochzeitspaar. Und wenn das Hochzeitspaar nun mal sagt, bitte alle ohne Schlippi kommen, dann kann man sich eben entscheiden, ob man kommt und halt kein Schlippi anhat. Also.
Interessanter Vergleich.
Naja, es ist eben so, wenn das Brautpaar das möchte, dann ist es so.
Absolut, das Hochzeitspaar.
Brautpaar, Hochzeitspaar. Ja, ja, genau. Entschuldigung.
Ja, das mit den bösen Blicken wusste ich tatsächlich gar nicht. Ich wusste, dass es Nachfragen gab, die vielleicht auch ein bisschen kritisch anklangen, aber das wolltest du wahrscheinlich umschreiben damit?
Ja, es war eher so das Thema, es wird immer gleich unterstellt, dass wenn man sagt, bitte ohne Kinder, dass man Kinder nicht mag oder dass man die Kinder von den Freunden ja. vielleicht nicht mag, das okay. ist nie so gemeint gewesen und böse Blicke waren vielleicht auch eher als Metapher gesehen, wenn man am Ende dann einfach erklärt hat, dass es darum ging, dass wir gerne unsere Freunde in dem Moment für uns haben wollten, ganz, aus ganz egoistischen Gründen
ja.
und das auch völlig offen kommuniziert, war das tatsächlich dann soweit auch okay. Und wie gesagt, die Leute konnten ja eben selbst entscheiden, ob sie kommen möchten oder nicht. Es wäre bestimmt was anderes gewesen, wenn jetzt jemand von unseren Freunden auf uns zugekommen wäre und gesagt hätte, ich kriege die Kinder echt nicht verkauft, ich kann irgendwie machen, was ich will.
Dann hätten wir sicherlich eine Ausnahme gemacht.
Genau.
Einfach, weil wir auch die Freunde gerne dabei gehabt hätten, auch wenn sie in der Elternrolle gewesen wären die meiste Zeit. Ja, super. Vielen Dank erstmal für die, jetzt schließt man den allgemeinen Teil sozusagen ab, also vielen Dank für die ersten Informationen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir.
Danke auch für deine Informationen.
Ja, die waren ungefragt, aber die waren vorhanden. Aber sehr gerne. Wann haben wir denn mit der Planung angefangen und was würdest du sagen, wie lief die Planung? Vielleicht kannst du so ein bisschen einordnen, wann kam der Antrag, wann wurde dann angefangen mit der Planung bis zum Hochzeitstag sozusagen, bis zum tatsächlichen Hochzeitstag.
Okay, der Antrag kam im Januar 2019. Nee? Nicht?
2020.
Ah, okay. 2020. Also er kam auf jeden Fall im Januar und wir wollten dann eigentlich gleich im November im selben Jahr heiraten, was dann nicht geklappt hat durch Corona. Wir hatten zahlreiche Ideen und im Prinzip ging die Planung von mehr oder weniger 100 Gästen über eine ganz kleine Feier, wo nur noch 10 Gäste dann da gewesen wären, zu letztendlich so einem Mittelmaß an 45 Gästen rund. Und ich würde sagen, unsere Planung war gut aufgeteilt. Jeder von uns hatte mehr oder weniger so seinen Part, um den er sich gekümmert hat. Nicht?
Also sie sagt nicht, weil ich gerade geguckt habe, weil ich mir gar nicht so bewusst war. Doch, war das aufgeteilt? Ja?
Ich fand schon. Jeder okay. hat so, naja, jeder hat halt das gemacht, was er erstmal gut kann oder gerne machen wollte. Und dann hat man sich da so reingeteilt. Also ohne drüber nachzudenken, ob wir uns jetzt reinteilen. Aber so ist aus meiner Wahrnehmung gewesen.
Okay, cool. Ja.
Und dann haben wir aber tatsächlich geplant, erst ziemlich spät. Und zwar im September. Also das Datum stand natürlich und das Standesamt war auch gebucht. Mhm. Aber wir haben eigentlich erst im September und zwar nach der letzten Hochzeit in diesem Jahr, also im Jahr 2021 für uns als Gäste, haben wir erst angefangen, unsere Hochzeit richtig zu planen. Das waren dann nur noch 2 Monate und es hat tatsächlich gereicht und es hat auch super funktioniert. Und wir haben auch noch mal kurz vorher Outfit gewechselt, noch mal Location gewechselt. Ja, ich habe noch mal mein Outfit gewechselt, weil mir meins nicht mehr gefallen hat vom Jahr davor. Dann haben wir die Location nochmal gewechselt, weil...
Aber unfreiwillig?
Nee, freiwillig. Wir hätten
freiwillig, aber nicht intrinsisch. Also
ja, nicht, weil die Location uns nicht mehr gefallen hat, sondern weil der Typ, der die Veranstaltung gemacht hat, irgendwie doof war.
Es gab so ein bisschen Unstimmigkeiten und...
Tatsächlich hatten wir DJ-Sänger, den hatten wir schon von vornherein.
Genau.
Schon lange. Den kann ich euch auf jeden Fall auch nur empfehlen, aber vielleicht später mehr dazu. Und... Fotografen hatten wir tatsächlich auch erst sehr spät.
War sehr spät, ja.
Auch erst so 2 Monate vorher. Mhm. Also wir haben alles anders gemacht, als Dennis euch empfiehlt.
Empfiehlt. Ja. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Ich glaube, das war so ein bisschen dieser Corona-Zirkus. Aber man sagt ja auch immer so, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Ich habe jetzt keine schlechten Schuhe und auch keine schlechte Hochzeit gehabt, aber die Planung ist nicht so strategisch verlaufen, wie ich euch das empfehlen kann. Das ist total verrückt. Ich glaube tatsächlich, dass es aber viel an dieser Corona-Hürde gescheitert ist, weil wir nicht wussten, wie können wir es überhaupt machen. Also wir mussten sehr flexibel und spontan reagieren. Selbst bei der letzten Hochzeit, so wie sie dann stattgefunden hat, wussten wir eigentlich nicht, ob es klappt.
Und wir hatten aber auch ein bisschen Ruhe, weil wir Off-Season geheiratet haben und die ganze Zeit davon ausgegangen sind, wir kriegen sowieso irgendwas zusammen geschustert.
Ja, wir hätten, also das auf jeden Fall, aber wir wussten von vorn, also wir wussten nicht bis kurz vorher, ob wir das so stattfinden lassen können, wie wir wollten, wieder, weil kurz danach gab es wieder Einschränkungen, wie viele Leute sich treffen dürfen und so. Also wir sind gerade so nochmal durchgerutscht. Ich glaube, eine Woche später wäre schon nicht mehr gegangen oder anderthalb Wochen später. Deswegen, also hätten wir uns praktisch auf die Saison konzentriert, im Sommer hätten wir weniger Probleme gehabt, hätten aber auch eine Saisonhochzeit gehabt und das wolltest du ja eigentlich auch nicht. Das liegt nicht nur an mir, sondern, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Ja.
Genau, also nur um was, ich gebe euch immer, oder Stella und ich haben euch immer sehr, sehr viele Tipps gegeben. Tatsächlich musste man jetzt in dieser Corona-Zeit, was auch viele von euch uns berichtet haben, immer mit Nachrichten und so weiter, sehr flexibel reagieren. Und ich habe selber gemerkt und kann mich deswegen auch super gut reindenken.
Ja, doch.
Was würdest du jetzt als Fazit sagen? War die Planung der Hochzeit, die sich ja dann mehr oder weniger über knapp 2 Jahre erstreckt hat, stressig für dich oder war sie eher entspannt?
Tatsächlich war sie nicht stressig, also entspannt kann man vielleicht auch nicht sagen, weil das Thema an sich ja ein sehr wichtiges ist. Aber ich habe es ganz lange nicht bewusst wahrgenommen, dass ich da jetzt immer mal ab und zu drüber nachdenke und erst so kurz vorher eben sind wir in die Folgen gegangen. Da wir aber so begrenzt Zeit hatten, glaube ich, war es sogar ganz gut, weil wir gar nicht das zerdenken konnten. Wir haben uns dann entschieden und am Ende des Tages weißt du eigentlich vorher sowieso nicht, ob es so wird, wie du es dir dann am Ende vorstellst. Und ich glaube, wir haben uns sehr viel Stress erspart dadurch.
Auf der einen Seite auf jeden Fall. Ich glaube, man kann es alles noch krasser planen und durchtakten. Aber ob es dann besser wird, ist eine andere Frage.
Ja.
Das kommt, glaube ich, immer so ein bisschen drauf an, was für ein Typ Mensch man ist.
Ja.
Also, ja. Gut, also dein Fazit kann man nicht so richtig einordnen. Eher entspannt?
Eher entspannt, auf jeden Fall.
Eher entspannt, okay. Trotz Corona-Wirrwarr?
Trotz Corona-Wirrwarr.
Also ich kann mich erinnern, als der erste Termin ausgefallen ist, warst du schon ganz schön traurig.
Ja.
Aber ich auch.
Ja, aber das hat ja nichts mit Stress zu tun.
Naja.
Der erste Termin, du meinst, ist im Jahr davor.
Im Jahr davor.
Ja.
Genau.
Okay, aber das war blöd, das haben wir aber auch erst eine Woche vorher abgesagt.
Ja. Naja, es ging ja nicht anders. Es war ja totaler Lockdown.
Ja.
Ja. Okay, also tendenziell eher entspannt, trotz Corona.
Genau.
Okay, gut. Konstanze, sag mir doch mal, habt ihr euch, haben wir uns, hast du dir ein Budget gesetzt?
Nein. Aber ich habe gewisse Wertevorstellungen für Dinge, was mir was wert ist. Also ich hätte jetzt nicht irgendwie für eine Location für 45 Leute hätte ich jetzt nicht schon von vornherein 50.000 Euro ausgegeben. Irgendwie okay. Sowas. Also das ist für mich musste das, was ich dann am Ende mir geleistet habe oder was wir uns geleistet haben, musste für mich auf jeden Fall in einem Verhältnis stehen, womit man dann automatisch so eine Art Budget irgendwie hat, weil man ja irgendwann sagt, das fühlt sich jetzt irgendwie nicht mehr richtig an, das finde ich irgendwie völlig überzogen oder völlig übertrieben.
Mhm.
Aber wir haben trotzdem auch schon gesagt, dass wir eine schöne Feier wollen. Da sollte jetzt aber nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Einfamilienhaus bei rausspringen, wenn wir so eine Hochzeit feiern. Das war schon klar. Das
ist manchmal die Frage, wo das Einfamilienhaus steht.
Ja, das stimmt.
Aber okay, also du meintest, du würdest sagen, also keine Extravaganz jetzt im Sinne von, das sind absolute Luxuspreise.
Genau, also ich glaube, ich habe irgendwann für mich intern mal überlegt, was ich hatte mal so eine Zahl im Kopf, was man so pro Gast rechnet.
Ja.
Ich glaube, da hatten wir irgendwas so zwischen 100 und 150 Euro, so die Range.
Für?
Was ein Gast pro Tag an der Hochzeit kostet,
okay.
Also was man quasi an Buffet und an Getränken und sowas eben ausgibt.
In etwa.
Ich glaube, wir sind am Ende auf 160 oder 170 pro Person gekommen.
Ja, es war ein bisschen mehr.
Wo dann aber im Prinzip ja schon der Location-Preis quasi mit drin war.
Alles gute Trinker, unsere Gäste.
Und
schöne Grüße.
Und deswegen hatten wir doch so ein also ein kleines Budgetvorstellung. Aber wir hatten jetzt keine Zahl, wo es dann hieß, okay, was weiß ich, die Blume konnten wir jetzt nicht mehr kaufen, weil das Budget zu Ende war. Das war nicht so.
Könnte man vielleicht sagen, dass du das Budget ein bisschen realistischer einschätzen konntest aufgrund meines Berufs?
Ich glaube, aufgrund meines Berufs konnte ich das ganz realistisch einschätzen.
Ah, okay. Ja.
Weil ich mich ja auch sonst irgendwie im Dienstleistungssektor ganz gut auskenne. Und auch Vorstellungen davon habe, was so Dinge kosten und sicherlich auch, weil du mir ein paar Dinge erzählt hast.
Also das, ich meine jetzt nicht, ich meine jetzt zum Beispiel so den Preis eines Fotografen zum Beispiel. Also du weißt ja, ich arbeite ja als Fotograf und du weißt ja deswegen, wie das so mit der Preisfindung und mit den Preisen und so weiter ist. Also würdest du sagen, dass das ist jetzt rein hypothetisch, dass du zum Beispiel den Fotografenpreis so eingeschätzt hättest, ohne das zu wissen?
Das ist eine gute Frage, über die habe ich vorher nicht nachgedacht. Ich glaube, dass ich immer nach einem Angebot mir die Frage gestellt habe, ist das in Ordnung oder nicht, von meiner Wertevorstellung her, und habe dafür schon Stundensätze aus verschiedenen Branchen, die ich so kenne, durch das, was ich halt täglich mache, bewertet. Also von mir selbst. Und ich glaube schon, dass ich da eine ganz gute Vorstellung von hatte. Aber auch natürlich durch das, was ich durch dich gelernt habe, das wäre, glaube ich, vermessen zu sagen, dass das nicht in irgendeiner Art und Weise in meine Gedanken mit eingeflossen wäre. Ganz sicher.
Okay, also für mich ging es jetzt tatsächlich nicht darum, um irgendwie zu erfragen, ob du das jetzt durch mich weißt, sondern ob du tatsächlich bereit gewesen wärst, wenn du die Preise zum ersten Mal gehört hättest, auch zu sagen, ja, das verstehe ich. Aber klar, du bist selbstständig, du weißt, wie sich Preise zusammensetzen von Selbstständigen und bist deswegen wahrscheinlich weniger überrascht als jemand, der vielleicht aus einem Anstellungsverhältnis kommt und für den die Zahl erstmal teilweise außerhalb einer Relation klingen könnte.
Jetzt habe ich die Frage verstanden. Ja, für mich war das absolut nachvollziehbar.
Okay, ja, so war das gemeint. Es ging ja jetzt nicht um mich tatsächlich, ja, es ging nur um den, weil du ja so ein bisschen den Einblick in diese Hochzeitsbranche hast, dadurch, dass ich ja da arbeite, sozusagen, zu großen Teilen, nur darum. Und nicht, weil ich dir das erzählt habe, sondern
missverständlich formuliert. Ich finde eben auch, dass man das sicherlich erst dann verstehen kann, wenn man sich einmal damit auseinandergesetzt hat, wie kommen Preise zusammen. Mhm. Das ist okay. Schon so, glaube ich, dass man sonst am Anfang erstmal einen Schreck bekommt. Doch.
Ja, okay.
Ziemlich sicher.
In Ordnung. Ja, könnte man so sehen. Macht aber tatsächlich hinterher schon alles Sinn, oder? Mhm. Okay. Gut, das ist ja nochmal, Preisfindung ist nochmal ein ganz anderes Thema. Darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Es geht gerade ums Budget. Dadurch, dass du mir ja gesagt hast, dass du eigentlich kein so richtiges Budget hattest, sondern mehr oder weniger so, dass das, du wusstest, du hattest eine Wertevorstellung, was ist dir wie viel wert, macht die nächste Frage vielleicht nicht ganz so viel Sinn, aber vielleicht vom Gefühl zumindest. Hast du das Gefühl, dass du innerhalb des Budgets geblieben bist oder hast du es unter- oder überschritten?
Nee, ich habe das Gefühl, genau drin geblieben zu sein. Mhm. Vielleicht ein bisschen überschritten am Ende,
okay,
so mit den Kleinigkeiten, ne? Dann doch noch irgendwie eine Blume und dann doch noch irgendwie
eine Blume.
Ein zusätzlicher Kuchen oder doch noch mal irgendwie, ja, weiß ich nicht, wir haben dann noch mal so ein bisschen Schnullikram gekauft, so Seifenblasengedöns und was weiß ich. Und das hat jetzt natürlich dann am Ende den Kohl nicht mehr fett gemacht, aber das war, glaube ich, auch die Einstellung dazu. Ach komm, das kaufen wir auch noch. Ach, jetzt ist eh schon egal. Ach, naja, komm, dann das auch noch.
Ja. Naja, das, was Sinn gemacht hat, würde ich sagen.
Naja.
Okay, das ist ein Thema für sich. Gut, dann springen wir gleich über zum nächsten Punkt, damit wir hier so ein bisschen im zeitlichen Rahmen bleiben. Was würdest du sagen, so retrospektiv, wofür würdest du mehr ausgeben im Nachhinein? Und gibt es was, woran du tendenziell im Nachhinein eher gespart hättest?
Also ich muss tatsächlich sagen, am Kuchen hätte man sparen können. Aber nur meine Meinung, vielleicht für die Gäste nicht. Aber der Kuchen ist immer so ein bisschen der Knackpunkt. Den wenigsten schmeckt der Kuchen dann so toll, wie man dann denkt, dass es sein müsste für diese Preise, die dann da aufgerufen werden.
Da muss ich kurz eine Zwischenfrage stellen. Meinst du die Hochzeitstorte?
Du meinst, weil wir keine hatten?
Ja. Ach so. Das weiß ja keiner. Deswegen muss ich einmal kurz nachhaken. Kannst du kurz den Kuchen beschreiben, den wir hatten?
Ja, also wir hatten, einmal hat meine Mama eingebacken. Der war sehr lecker. Dann hatten wir Cupcakes, ganz viele verschiedene. Und den Rest habe ich schon vergessen. Da war noch irgendwas. Ach so, stimmt. Dennis hat selber Kuchen gebacken, ne?
Ich habe einen Kuchen gebacken.
Ja, den habe ich auch gar nicht gegessen.
Weil ich
Kirschstreuselkuchen, glaube ich.
Das muss Liebe sein. Ja, ich habe einen Kirschstreuselkuchen gebacken, weil ich
aber der war bestimmt alle, oder? Warum habe ich davon nichts gegessen?
Der war sofort alle.
Ach so.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Hochzeitstorten-Fan, weil ich nicht so ein Creme-Typ bin, Creme-Sahne-Typ und so. Und Hochzeitstorten sind ja sehr oft irgendwie so, zumindest mit Sahne dazwischen und so, dass
Also ich bin immer ein Riesenfan von dem Blechkuchen, der daneben steht. Also der, der irgendwie vom Blech kommt und super billig ist, einfach der schmeckt mir immer am besten. Und deswegen habe ich so einen Kirschstreusel gebacken, weil ich den total lecker fand. Und viel mehr habe ich auch nicht geschafft, glaube ich, an dem Tag, weil wir das Sitzfleisch gar nicht hatten. Aber es ging ja nur darum, jetzt mal den Kuchen zu beschreiben. Also wir hatten zwei selbstgebackene Kuchen. Der von deiner Mama war eher so eine Sahnetorte, ne? Mhm. Sahnekuchen. Ja, es war eine Rübli-Torte, glaube ich, ne?
Ja.
Also Karotten-Torte. Und da hatten wir ganz viele Cupcakes, ne?
Ja.
Und hatten wir noch so eine Cake Pops?
Nee, die hatten wir dann nicht.
Sowas hatten wir nicht, nur Cupcakes.
Ja.
Okay, und was meintest du jetzt, an dem Kuchen könnte man, hättest du gespart?
Ja, ich finde, dass der Kuchen, ich persönlich finde, dass der Kuchen nicht diese Wertevorstellung, was ich vorhin angeteasert hatte, dem entspricht, man bezahlt für so einen wundervoll toll aussehenden Kuchen sehr viel Geld und in der Regel hält er nicht das, was er verspricht.
Die Cupcakes meinst du jetzt? Dann damit den Rest.
Ich rede nicht mal unbedingt von unseren.
Ach, du meinst generell, okay.
Das, was ich auch so allgemein festgestellt habe, aber ich muss sagen, an diesem Punkt könnte man auf jeden Fall sparen und für mich könnte man auch an einigen Punkten von der Deko sparen. Ich weiß, das siehst du auch anders, aber man kann es auch.
Ich habe dich gefragt.
Ja, man kann es so schön reduziert machen und trotzdem sehr klassisch und stilsicher. Und hätte weniger Vorbereitungsstress und hätte auch weniger finanzielle Belastung, wenn man das nicht machen würde. Am Ende kommt es nämlich, meine ich, dann doch wieder darauf an, wie die Stimmung ist und wie die Veranstaltung, die Party wird. Dann interessiert eigentlich gar nicht mehr, wie es dekoriert war oder irgendwas. Aber ich glaube, da bin ich ein bisschen alleine mit der Meinung.
Ganz konkret, wie hättest du bei dir persönlich an Deko noch gespart? Also
wir haben schon sehr wenig Deko gehabt, aber es hätte für mich auch noch weniger sein
können. Ja, noch reduzierter.
Noch reduzierter.
Also noch weniger Blumen.
Genau, wir hatten eigentlich nur Kerzenstände auf den Tischen, ein paar Blumen auf den Tischen und da hätte weniger gereicht.
Aber wir hatten so, glaube ich, 4-5 Vasen pro Tisch, ne? Oder 3 mit so kleinen Blumensträußen drin.
Ja.
Die sah noch klasse aus. Noch weniger Ätzung.
Aber was man sagen muss, wir haben ja in der Weinhandlung gearbeitet, oh Gott, siehst du.
Das wäre cool.
Wir haben in der Weinhandlung gefeiert und die Wände waren ja voll mit Weinflaschen. Das sah von sich schon schön aus.
Da muss man noch mal ein bisschen unterscheiden. Wenn du jetzt zum Beispiel in einer klassischen Event-Location feierst, wo die Wände eher weiß sind, die halt auch vielleicht für Tagungen mal benutzt wird oder so, dann braucht man vielleicht ein bisschen mehr Deko, um das so zu individualisieren. Ja. Bei uns, wir hatten dunkles Holz, überall Regale voller Weinflaschen, eine Mischung aus Stein und Holzboden, sehr, sehr hoch, weil das so ein altes Gebäude ist, ne? Das war bestimmt so 5-6 Meter hoch oder so, zumindest in dem Teilbereich, in dem Mittelgiebelbereich nennt sich das, glaube ich. Und das war halt von sich aus schon Deko, wenn du so willst, ne?
Deswegen. Ich glaube, wir hätten, aber man muss auch fairerweise sagen, wir haben ja wirklich auch nicht so viel ausgegeben für die Hochzeit wie andere. Wir haben ja an den ganzen Dingen schon gespart. Aber das war ja auch die Frage, wo könnte man weniger ausgeben? Und ich meine an Deko und an
und dann Kuchen.
Kuchen.
Okay, dann machen wir mal einen Strich drunter.
Ja.
Und im Nachhinein, gibt es was, wo du sagst, boah, da hätten wir auf jeden Fall mehr ausgeben sollen?
Tatsächlich nicht. Also, ich habe auch drüber nachgedacht.
Hat dir irgendwas gefehlt?
Nein,
nee.
Gar nicht.
Hättest du irgendwas verbessert, was wir hatten?
Ja, also am Ende, da war tatsächlich die Sache beim Fotografen. Da habe ich eine Sache vermisst und da wäre vielleicht im Vorfeld nochmal irgendwie ein bisschen bessere Kommunikation hätte ich gebraucht. Und ich würde ganz klar den Fokus darauf legen, dass der Dienstleister, der gebucht wird, dass für den klar ist, danach gibt es nichts weiter für ihn zu erledigen. Das heißt, wenn du ihn länger brauchst oder verlängern willst oder irgendwie, dass der quasi nicht los muss, warum auch immer, weil er selber noch was vorhat oder wie auch immer oder selber los will, weil er vielleicht sogar auch schon ewig da war. Das ist natürlich auch immer so ein Problem. Und da ist dann für mich eine Sache ein bisschen zu kurz gekommen, an die ich tatsächlich häufiger denke. Also mir fehlt halt einfach ein Bild, ein Motiv, was ich gerne gehabt hätte. Das ist aber auch das Einzige. Da muss ich wirklich sagen, da bin ich leider die schlechteste Ansprechpartnerin für, weil ich nicht weiß, was ich hätte besser machen können.
Was, okay, das hat nicht direkt was mit dem Budget zu tun, finde ich.
Nee.
Aber ich frage einfach nochmal nach, was hat dir gefehlt?
Also ich habe das Outfit gewechselt zwischendurch
und
wir hatten ein Paar-Shooting mit dem ersten Outfit und ich wollte auch noch ein ganz kleines Paar-Shooting mit dem zweiten Outfit Und ich habe das gar nicht so mitbekommen, weil natürlich so viel Trubel war. Und der Fotograf, wir hatten den gebucht bis zum Abendessen. Und für die Party später wollten wir ihn nicht mehr haben, weil das ja war uns dann nicht mehr wichtig genug. Aber beziehungsweise mir, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, warum wir das so gemacht haben, kann ich schon gar nicht mehr sagen. Aber jetzt habe ich mich verheddert.
Ist nicht schlimm.
Also,
wir hatten ihn gebucht bis zum Abendessen, du hast dein Outfit gewechselt.
Genau, und ich wollte eigentlich noch ein zweites Paar-Shooting haben, zumindest so 5 Minuten oder 10 Minuten mit dem zweiten Outfit.
Okay.
Das haben wir nicht mehr geschafft, die Zeit war rum.
Ja.
Und ich war nicht in der Lage, in dem Moment zu sagen, nein, warte, Moment, wir müssen jetzt gleich dann doch nochmal ein Paar-Shooting dranhängen. Ja. Sondern ich war überrumpelt von der Information, dass jetzt die Zeit quasi rum ist und er geht. Und wir waren aber irgendwie doch beim Essen angelangt und habe quasi nicht mitgedacht in dem Moment. War aber geschuldet durch, naja, weil halt einfach super viel los ist. Und ich hätte mir gewünscht, dass dieser Wunsch von mir einfach im Fokus des Dienstleisters geblieben wäre. Und er mich nochmal hätte darauf hingewiesen, Mensch, du wolltest doch aber eigentlich noch ein zweites Paar-Shooting haben. Haben wir jetzt gar nicht gemacht.
Und der Dienstleister wusste Bescheid?
Der Dienstleister wusste Bescheid. Ich hatte tatsächlich einen Tag vorher nochmal angerufen und ihm genau das gesagt.
Okay.
So, kann man sagen, ist vielleicht nicht richtig angekommen, wie auch immer, aber da hätte ich auf jeden Fall mehr nochmal Augenmerk drauf gelegt. Aber habe ich eigentlich auch gemacht. Es ist, aber irgendwas ist ja immer. Also, dass alles wunderbar und perfekt ist, ich glaube, davon muss man sich sowieso frei machen.
Das ist eine interessante Information. Das haben wir tatsächlich auch über die Jahre immer wieder erzählt. Das ist, glaube ich, ganz schwer zu verstehen und auch umzusetzen, aber Perfektion gibt es einfach nicht. Immer wenn Menschen involviert sind und gerade an so einem Tag, wo so viel passiert, da passieren automatisch Fehler oder Dinge, die nicht so laufen, zumindest wie man es geplant hat. Ich würde es nicht mal so weit gehen und es Fehler nennen. Das sind einfach Dinge, die anders laufen. Das Problem ist halt, man hat einmal dieses Setup für einen Tag. Und alles, was man sich wünscht, versucht man irgendwie da rauszuholen. Aber dadurch, dass auch so viele Emotionen mit drin hängen, ist es sehr, sehr schwer, das alles auf dem Schirm zu behalten.
Ich glaube, das Grundproblem ist auch, dass es gab ja sehr viele Bilder, auch von der freien Trauung. Und ich glaube, das war bei dem Fotografen schon, dass er hat es quasi abgehakt. War aber nicht das, was in meiner Vorstellung war. Und da könnte
Kommunikation.
Kommunikation. Ja. Ich hätte da vielleicht mehr planen müssen, hätte aber auch alles gut laufen können und ich hätte am Ende gar nichts in Anführungsstrichen zu meckern gehabt.
Okay, ich lese jetzt also raus bei dir, sorry, wollte ich nicht unterbrechen, aber ich lese jetzt raus so ein bisschen als Tipp an alle Brides-to-be sozusagen, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt und auch selbst wenn ihr das kommuniziert habt, aber dann in dem Moment das Gefühl habt irgendwie, Moment, das fehlt noch, sollte euch nur ein Härchen davon auffallen, dass das gerade so eine Situation ist, sagt's auf jeden Fall, weil sonst hinterher fragt ihr euch vielleicht, warum habe ich nicht gesagt, warum habe ich das jetzt nicht so, wie ich das kommuniziert habe.
Ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, wenn du gerade länger planst, man kann sich ja eine eigene Wunschliste schreiben für den Tag. Ich wünsche mir das, ich wünsche mir das, ich wünsche mir das. Und dann kann man die ja immer mal wieder anpassen und auch nochmal durchgehen, ob der Wunsch tatsächlich auch so notwendig ist im Verhältnis zu
was. Im Vorfeld noch.
Im Vorfeld noch. Und diese Wunschliste kann man ja gern auch an den Dienstleister weitergeben. Mhm. Warum eigentlich nicht? Und der kann die sich ja dann auch nochmal 2-3 Tage vorher angucken und man kann das nochmal durchsprechen. Und dann hat man das, aber man muss dann quasi nicht on point alles auf einmal abliefern können, also selber auch als Braut, sondern steht halt irgendwo und man erinnert sich selber eben nochmal daran.
Ja, das finde ich ganz gut. Ich habe tatsächlich von Hochzeitspaaren auch schon so kleine Checklisten bekommen, aber nur wirklich klein, aber mit so 1, 2, 3 Fotowünschen, die sie auf jeden Fall haben, weil sie Angst hatten, dass sie es vergessen.
Ja, so ist es genau gewesen.
Ich
habe es tatsächlich vergessen und der Fotograf hat ja nicht in meinen Kopf reingucken können und das fehlt mir jetzt tatsächlich, das Foto, ja.
Okay. Gut, dann ich würde gerne zum nächsten Thema springen. Ist das für dich in Ordnung?
Ja.
Super. Also vielen Dank erstmal nochmal für die Informationen zum Thema Budget. Es ist eine generelle Frage, die sich jetzt auf alles bezieht. Auf den gesamten Tag, auf die Vorbereitung, vielleicht auch sogar auf das Nachhinein, also eine allumfassende. Gibt es eine Sache, die du jetzt im Nachhinein anders machen würdest?
Nein, gibt es nicht. Ich kann auch ganz klar sagen, warum nicht, weil das war der Tag, so wie er war, war er wundervoll und es hat auch nichts damit zu tun, dass ich mir das einreden muss, dass es nichts gibt, was ich anders machen würde, sondern ich bin so durch und durch zufrieden mit den Dingen, die alle toll gelaufen sind und bin durchaus in der Lage zu reflektieren, was an so vielen Tagen einfach auch immer schief gehen kann, dass ich ganz klar sagen kann, ist wunderbar gelaufen. Vielleicht würde ich in einem nächsten Leben einfach eine generell andere Hochzeit feiern, weil ich das jetzt schon so erlebt habe. Mhm. Aber so wie die war, war die perfekt.
Okay. Wow, ist ein cooles Feedback. Das heißt, ja, es war für dich persönlich ein sehr, sehr schöner Tag.
Ja, es war tatsächlich der schönste Tag, auch wenn es total schmalzig ist.
Also dein Best Day ever.
Ja, war es wirklich. Also ja, ich weiß, das klingt total schmalzig. Ich sag's jetzt auch echt nicht nur so, sondern weil ich wirklich sagen kann, ich bin durch und durch zufrieden mit dem Ergebnis.
Toll, das ist so eine tolle Aussage. Freue ich mich natürlich als Interviewpartner auch auf persönlicher Ebene. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Hast du etwas vergessen?
Nein, ich habe nichts vergessen. Ich denke nur, dass ganz wichtig ist Zeit. Also ich zum Beispiel habe vorher mir ganz bewusst 3 Tage eingeplant, an denen ich frei haben wollte, was dann natürlich nicht geklappt hat, sondern es waren dann 2 Tage, weil der eine Tag war Puffer. Wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, hatte ich den schon als Puffertag eingeplant. Und das hat mir ganz viel geholfen. Und wenn ich könnte, hätte ich mir sogar vielleicht noch eine Woche vorher Zeit genommen.
Also insgesamt eine Woche?
Insgesamt eine Woche. Weil ich denke, dass das so eine emotionale Angelegenheit ist, zumindest wenn man sie so emotional haben möchte auch, dass man frei sein muss im Kopf. Sonst kann man, der Tag rennt sowieso schon extrem. Und wenn man vergisst, sich Zeit zu nehmen, einfach mal für dieses Dasein und auch mit dem Kopf tatsächlich da zu sein und eigentlich nur bis zum letzten Schritt ranplant und macht und tut, dann denke ich, dass man Gefahr läuft, nicht ganz so viel mitzubekommen, weil man so schon kaum was mitbekommt.
Das ist so, das klingt so ein bisschen so wie, als würde man ein bisschen in Urlaub fahren und man braucht praktisch, wenn man jetzt 7 Tage in Urlaub fährt, eigentlich die ersten 3 Tage, um runterzukommen, um im Urlaub anzukommen.
Ja. Ja.
So in etwa der Vergleich. Kommt das hin?
So in etwa, genau.
Da kann, glaube ich, jeder relate noch, der noch keine Hochzeit gefeiert
ja,
hat.
Ja,
also,
ja.
Also man muss einfach runterfahren erstmal und sich auf dieses emotionale Event vorbereiten.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Das ist ein sehr guter Tipp auf jeden Fall. Ist nicht so richtig die Antwort auf meine Frage, aber ein super guter Tipp tatsächlich.
Naja, ich konnte halt nicht antworten, weil ich ja nichts vergessen habe.
Ist ja nicht schlimm. Ich sage die nächste Frage jetzt einmal pro forma, weil die zu meinem Fragenkatalog gehört, die auch jeder Braut oder Bräutigam gestellt wird. Ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst. Ich würde erstmal jetzt sagen, nein. Hast du einen Tipp, wie man damit umgehen kann, wenn etwas nicht geklappt hat?
Doch, da habe ich aber einen.
Oh, okay, das ist ja der Wahnsinn.
Ja, weil das ist aber auch generell eher so eine Art Lebenstipp.
Oh.
Nehmen wir an, also was kann denn nicht funktioniert haben? Es kann jetzt funktioniert haben, dass man enttäuscht ist von Freunden oder Familienmitgliedern, weil die sich zum Beispiel nicht so verhalten, wie sie sich verhalten sollten oder nicht gekommen sind, das geht ja auch, oder zu früh gehen, das ist ja auch nochmal eine Überlegung, die jetzt gar nicht so selten ist. Und dann kann es auf Dienstleisterebene sein, dass man sich über irgendwas ärgert, was nicht funktioniert hat, was nicht da ist, was vergessen wurde, was nicht schmeckt, was wie auch immer. Ich trenne jetzt mal zwischen diesen beiden Sachen. Bei der ersten Nummer, quasi so persönliche Enttäuschungen von Gästen, Familienmitgliedern und so weiter, da wäre mein Tipp, dass man sich in dem Moment nicht daran verliert, dass das nicht so gemacht wurde, wie man sich es gewünscht hätte, sondern dass man immer darüber nachdenkt, warum oder dass diese Person es nicht machen wollte, um einen zu ärgern. Dass man nicht in diesen Strudel kommt, sich zu ärgern an diesem Tag. Also jemand kommt zum Beispiel zu spät und platzt in die Trauung rein und hetzt noch rein oder wie auch immer und man steht vielleicht sogar schon vorne und auf einmal sieht man da noch eine Person reinhuschen bei der Trauung und ist vielleicht selber gerade ein bisschen rausgerissen und hinterher ärgert man sich vielleicht über so eine Person.
Okay.
Dann könnte man ja sagen, boah, die hat es nicht mal geschafft, pünktlich zu kommen zu meiner Hochzeit, sondern man könnte einfach sagen, oh, toll, dass die Person es einfach noch geschafft hat und sich das einreden. Wenn man sich vielleicht ein paar Tage später dann nochmal darüber Gedanken macht, aber an diesem Tag sich sofort einreden, dass die Personen alle toll sind und alles Mögliche geben und alles machen, was sie können und dass man eben sich nicht in so einen Ärgerstrudel reindenkt, weil das kann schon passieren.
Ja, ist ein wertvoller Tipp.
Bei Dienstleistern, wenn da was nicht klappt, dann finde ich, sollte man entscheiden zwischen elementar und nicht elementar. Sagen wir mal so, der DJ kommt nicht, wäre das für mich schon
gar
was...
Gar nicht. No Show.
Ja, dann wäre das für mich schon elementar und dann darf man sich auch ärgern und versuchen...
Das wäre relativ elementar, ja.
Und auch irgendwie versuchen, der DJ spielt vielleicht nicht so die Musik, die man haben möchte, dann sich nicht drüber ärgern, sondern hingehen und dem das sagen. Oder jemanden beauftragen oder wie auch immer, ja. Oder ein Kellner, was weiß ich, hat irgendwie das falsche Essen gebracht oder nicht die Getränke oder wie auch immer. Da kann man dann versuchen, einfach mal sich eine Person für den Tag irgendwie bereitzuhalten, der man eben sagen kann, kannst du dich bitte mal darum kümmern, dass das und das gemacht wird oder das und das. Dass man also nicht sich ärgert über Dinge, die man quasi auch ändern könnte. Sicherlich wird man dann nicht immer dafür den Nerv haben, deswegen kann man sich vielleicht jemanden suchen. Aber ja, das wäre auf jeden Fall mein Rat dafür.
Okay, cool, danke für die Info. Ich fand das sehr, sehr gut und sehr, sehr abgeklärt tatsächlich.
Ja, weil ich denke einfach, dass man dafür fast selbstverantwortlich ist, ob der Tag schön ist oder nicht. Also weil es schiefgehen wird, definitiv irgendwas.
Ja, das ist richtig. Perfektion gibt es nicht beim Thema Hochzeit.
Ich glaube sonst auch nicht. Aber man muss damit leben oder man macht sich gleich ein Repertoire an. 5 Dinge dürfen schiefgehen.
Das ist nicht gut, wenn der Sechste auch noch schief geht. Es kann immer was schief gehen. Ja? Ja. Man muss immer einfach das Schönste draus machen. Und es kommt immer auf die innere Einstellung an tatsächlich. Okay, dann würde ich sagen, wir kommen zur nächsten Frage. Die ist so ein bisschen persönlich. Haben Freunde oder Familie an dich Erwartungen gestellt? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
Ja, haben sie. Also vor allem Familie.
Ja.
Wie bin ich damit umgegangen? Nun, ich glaube, ich bin generell ein straighter Mensch oder sage mehr oder weniger ziemlich klar, was ich will und was ich nicht will.
Ja, okay.
Und habe mir bei den Erwartungen zunächst die Frage gestellt, inwieweit es mich quasi tangieren würde, wenn ich sie erfülle, sofern es für mich völlig in Ordnung oder nur kleine Mühen war, habe ich diese Erwartungen auch erfüllt.
Mhm.
Und wenn es mir zu viel war, habe ich es halt nicht gemacht.
Okay, willst du was Konkretes preisgeben oder?
Nein.
Okay, jetzt nicht weiter schon. Du hast ja vorhin das eine Thema mit den Kindern so ein bisschen angesprochen.
Ja.
Ich glaube, da gab es schon eine gewisse Erwartungshaltung, dass die Kinder natürlich mitgebracht werden, weil die gehören ja zur Familie. Das habe ich ein oder zweimal so ein bisschen so wahrgenommen. Ich glaube, das ist eine Erwartungshaltung, die berechtigt ist, aber die halt dann eventuell nicht erfüllt wurde bei uns. So in meiner Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast.
Naja, also es gab das Thema schon mal, aber es wurde relativ schnell im Keim erstickt. Ich glaube, das drüber sprechen hilft dann, dass man auch nochmal die Motivationslage darstellt und sagt, okay, hat überhaupt nichts damit zu tun, also hat tatsächlich mit dem Gegenüber gar nichts zu tun, sondern ausschließlich mit mir.
Es ist egoistisch.
Und es ist, genau, es ist meine Hochzeit und die Frage, die man sich dann vorher stellen möchte, was möchte ich und was brauche ich dafür, dass es mein Tag wird, dass er schön für mich ist.
Ja.
Und sicherlich, wenn man quasi so ein bisschen von Leuten in eine Ecke gedrängt wird, die kommen sozusagen nur, wenn das und das erfüllt ist und man möchte diese Leute unbedingt dabei haben, dann kann man da sicherlich drauf eingehen. Und dann sollte man sich eben nur darüber im Klaren sein, dass man sich hinterher, glaube ich, nicht drüber beschwert, weil das macht die Sache dann einfach als Erinnerung nicht schön. Nur, wenn man dann eben sagt, okay, dann halt nicht, dann kann man das, finde ich, durchaus machen.
Mhm.
Das ist aber eine sehr individuelle Lösung. Also,
absolut.
Ich glaube, da kann man niemandem wirklich guten Rat geben, weil die Beziehungsverhältnisse zwischen den einzelnen Personen sind immer unterschiedlich. Ich finde nur, wenn man vorher sich einmal darüber klar wird, was will ich, was brauche ich, um einen schönen Tag zu haben, ja, vielleicht sollte man, also was ich gemacht habe, ich habe mich so zurückerinnert an die Tage, die mir als wunderschön in Erinnerung geblieben sind.
Mhm.
Also welche Personen waren dabei, was haben wir gemacht,
wie
war die Stimmung, was
hat dazu
was
beigetragen?
Hat mich einfach glücklich gemacht.
Ja, okay.
Und das habe ich versucht zu reproduzieren auf diesen Tag. Und da war mir egal, ob irgendwie Leute sagen, man müsste jetzt noch unbedingt das machen oder man müsste das machen oder man müsste das machen.
Weil das gehört ja zu einer Hochzeit?
Das, genau, weil das müsste man ja, 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 nee, das war überhaupt nicht unser Stil, würde ich auch sagen.
Also deine Antwort ist definitiv ja, es gab diese Erwartungshaltung, aber du hast das schon so sehr gesteuert, wie du das wolltest, damit das dein Tag wird.
Ich habe darüber einfach nicht diskutiert.
Okay. Interessant. Ich sag's nochmal von dem Hintergrund, die Frage zieht so ein bisschen drauf ab, weil im Podcast, wir haben unzählige Fragen bekommen zu diesem Thema, wie die Familie, manchmal die Schwiegermutter, manchmal die eigene Mutter, manchmal Freunde, die Hochzeitspaare unter Druck setzen mit ihren Erwartungshaltungen, dann teilweise damit gedroht haben, dass sie nicht kommen und so weiter. Oder dass sie das Fest sogar boykottieren. Also wir haben ganz schreckliche Geschichten schon gehört, tatsächlich teilweise, die einem unfassbar leid tun, wenn man die hört. Weil im Endeffekt geht es ja um ein Fest der Liebe, wenn man es so nennen möchte. Also um eine Hochzeit von zwei Leuten, die sich sehr lieben und das praktisch offiziell machen damit. Oder ehrlich nach außen kommunizieren, wie auch immer. Also den Bund des Lebens eingehen. Und deswegen ist diese Frage, finde ich, sehr relevant, weil das kann, also ich finde, deine Antwort hast du, die war auch super gut und vielleicht hilft das so einigen Leuten, ein bisschen damit umzugehen, wenn die selber unter so einem Erwartungsdruck stehen.
Naja, ich glaube, man muss sich die Sache mal, oder man muss sich mal ehrlich machen. Die Frage ist ja, wer bezahlt die Hochzeit? Wenn die Eltern die Hochzeit bezahlen, werden sie in der Regel auch Mitspracherecht haben wollen. So. Wenn die Eltern die Hochzeit nicht bezahlen und aber irgendwelche anderen emotionalen Abhängigkeiten da sind,
ja,
was auch immer es sein mag, ja, auch wenn das noch was er sich noch mit den Enkelkindern zu tun hat oder irgendwas, dann wird man eventuell nicht so drumherum kommen und wird auch nicht so straight sagen können, ja, dann kommst du halt nicht. Aber wenn eine Abhängigkeit nicht besteht, in dem Fall, sondern man ganz klar sagen kann, pass auf, ich erwarte von dir, dass du diesen Tag so respektierst, wie ich ihn gerne hätte, das ist mein Tag, dann kann man es machen, muss man aber auch nicht. Also ganz klar hier nochmal, das muss jeder für sich selbst wissen. Mein Tipp wäre absolut, die Leute, die rumzicken, kommen nicht. Fertig, aus. Und das habe ich auch tatsächlich durchgezogen. Das wäre auch generell mein Tipp. Aber ich habe schon viele Gespräche geführt und ganz klar ist das nicht für jeden die richtige Lösung. Das muss jeder selber wissen.
Finde ich ganz gut, dass du an der Stelle nochmal differenziert hast. Das ist tatsächlich auch relevant, glaube ich.
Also wenn mir einer da irgendwie Druck oder Stress machen würde, boah, also wirklich, der hätte eine schriftliche Ausladung
bekommen. Das ist deine Meinung? Eine schriftliche sogar?
Ja.
Gut, okay, ich finde, den Themenkomplex können wir so ein bisschen abschließen, damit wir auch in der Zeit bleiben. Vielen Dank. Ich habe jetzt eine Frage, die ist so ein bisschen, ja, ich glaube, für einige eine Streitfrage, für andere ist die ganz entspannt. Die ist tatsächlich so ein bisschen altertümlich auch und mit einer, ebenfalls eventuell mit einer gewissen Erwartungshaltung verknüpft. Wann und wie habt ihr euch über den Namen geeinigt, lautet die Frage. Also wir uns tatsächlich. Und ja, also das erklärt, glaube ich, schon das, was ich eben davor gesagt habe. Die Namensfindung ist ja so ein bisschen althergebracht. Da gibt es ja eine Tradition, ne? Ja, mehr oder weniger. Also in der Regel ist es immer der Name des Mannes. Das war eigentlich immer so.
Ja, kann man wahrscheinlich erstmal so stehen lassen als Satz. Tatsächlich, falls du dich erinnerst.
Ich erinnere mich sehr gut zur Namensfindung.
Wollten wir ja ursprünglich auch deinen Namen nehmen.
Das ist richtig, genau.
Weil, ja, die Gründe war relativ schnell geklärt. Mir war es nicht ganz so wichtig, dir war es wichtiger und dann habe ich gesagt, gut, nehmen wir eben deinen.
Ja.
Kurzfassung.
Na, eigentlich war es relativ kurz. Es gab, glaube ich, nie eine.
Genau.
Gab es mal eine Diskussion?
Nee, gab es nicht. Nee.
Gespräche, ja, wir haben drüber geredet.
Ja. Jetzt ist natürlich der Name schon etwas sehr Individuelles und je älter man ist, je älter man heiratet, kann man das so sagen, ja?
Kann man so sagen, ja.
Desto länger hat man ja diese Individualität mit dem Namen ja auch schon verbunden und auch desto schwieriger, glaube ich, wird es auch, den abzugeben.
Mhm.
Für uns war von vornherein klar, wir wollten keinen Doppelnamen, weil wir beide sehr lange Namen haben und das uns einfach zu anstrengend gewesen wäre.
Ja, unhandlich. Durch meinen Namen wäre es unhandlich geworden auch. Ja.
Und ich habe auch einen langen Vornamen und dann zwei lange Nachnamen. Und Gott, das war auf jeden Fall für mich so. Und wir haben gesagt, naja, jeder seinen Namen, das wäre vielleicht eine elegante Lösung, gerade weil wir beide eigene Unternehmen haben. Aber wir haben ja auch geheiratet, weil wir ja auch eine Familie gründen wollten und deswegen war für uns schon wichtig, okay, den einen oder den anderen, dafür müssten wir uns dann doch entscheiden. So, wollten wir erst deinen nehmen, dann habe.
Und das stand sehr lange, das muss ich dazu sagen.
Das stand super lang.
Das stand vom relativ Anfang der Planung bis zum Sommer 22.
Also anderthalb Jahre.
Anderthalb Jahre stand das.
Und genau. Hätten wir im ersten Jahr geheiratet, hätte ich auch deinen angenommen.
Ja.
So, dann habe ich ja schon mal gesagt, wir haben das alles relativ kurz und knapp gemacht. Dann war Juli, meine ich, und wir waren spazieren und Dennis war ganz süß, der sagte dann zu mir, ob ich ihn dann eigentlich noch heiraten möchte. Die Frage kam so sehr aus der Kalten und dann meinte ich, ja, auf jeden Fall, wie kommst du denn jetzt darauf? Naja, ich habe dich ja schon vor so langer Zeit gefragt, ich musste es ja nochmal, musste ich ja nochmal fragen. Kann ja sein, du hast deine Meinung geändert. Und nein, die habe ich nicht geändert, aber ich sagte dann zu ihm, okay, es gibt aber tatsächlich ein Thema, was mir so im Kopf rumschwirrt und dadurch, dass ich mein Unternehmen nochmal gegründet habe, welches dann tatsächlich auch diesen Namen, also Reimann jetzt trägt, habe ich dann irgendwie gemerkt, okay, jetzt wird es irgendwie immer schwieriger, je länger die Hochzeit noch wir vor uns herschieben, den Namen dann wieder zu ändern. Und die Entscheidung war dann relativ schnell gemacht, weil ich ihn gefragt habe, wie er dazu steht. Und er meinte, naja gut, dann nehmen wir eben deinen. Weil ja, das tatsächlich die logische Konsequenz von den Umständen war. Und ich bin darüber tatsächlich ziemlich dankbar, dass das so unkompliziert war und dass ich jetzt quasi dadurch wesentlich weniger Stress habe. Den hat jetzt Dennis dafür mit der Namensänderung.
Das stimmt.
Ja, also.
Ja, ich bin nicht gerade so ein Profi da drin in diesen Amtsfragen.
Also, es ist auf jeden Fall richtig anstrengend. Also,
es ist anstrengend, ja. Ja. Alle Karten, alle Institutionen anschreiben.
Sollen wir
so
unsere Mietwagengeschichte erzählen?
Nee. Die erzählen wir nicht. Sonst denken alle Leute, wir sind dumm.
Also, es ging auf jeden Fall auch schon eine Menge schief, sagen wir es so.
Es können sich Anschlussprobleme ergeben. Ja, so ist es. Muss man einfach sagen. Also, ich tatsächlich war ich sehr offen dafür. Für mich waren das rationale Gründe. Das hat für mich total gepasst. Tatsächlich finde ich den Namen Reimann auch sehr schön. Der ist ein bisschen runder als mein alter Name, als mein Geburtsname. Und von daher war das für mich völlig in Ordnung. Und ich habe die Gründe verstanden und habe mich damit wohlgefühlt. Und ich habe das vorher gesagt, dass ich auch relativ offen bin. Ich hätte mich natürlich über meinen Namen gefreut, aber habe das jetzt ehrlich gesagt nicht als Verlust empfunden, dass ich jetzt anders heiße. Das ist völlig in Ordnung.
Ich denke,
ich wachse noch rein allerdings, ja, das muss man sagen. Ja. Es ist ja erst, wie lange her? Ein halbes Jahr?
Ja.
Ich wachse noch rein. Also wir haben von dem Podcast angefangen aufzunehmen und ich habe mich immer noch mit Dennis Krischka vorgestellt. Und es passiert immer mal wieder. Ich gehe auch manchmal mit Krischka noch ans Telefon. Das dauert halt einfach, glaube ich, einen Moment.
Ja, das denke ich auch. Darf es aber auch, finde ich. Also man muss da auch nicht gleich. Aber ich glaube, das ist auch ein super schwieriges Thema, weil es gibt ja auch so sehr alte Familien. Und
klar,
wenn da zwei Leute aufeinandertreffen, die so eine alte Familie haben, ich glaube, das ist schon.
Dann kann man ja einen Doppelnamen nehmen. Das funktioniert ja.
Ja.
Man muss halt immer fair miteinander reden und die Erwartungshaltung abgleichen und gucken. Und dann findet man eigentlich immer einen Kompromiss.
Ja.
Tatsächlich muss man ja auch gar keinen neuen Namen. Man kann ja so heißen, wie man vorher hieß.
Ja.
Und das ist ja in Ordnung.
Auch das ist super.
Auch trotzdem kann man rechtlich und emotional füreinander einstehen. Das ist auch okay. Also gar kein Problem. Okay, cool. Das war die Geschichte zu unserer Namensfindung. Ich habe noch eine letzte abschließende Frage. Die ist wesentlich unkomplizierter und soll das Ganze so ein bisschen abrunden. Konstanze, warst du denn in den Flitterwochen? Und wenn ja, wo warst du denn?
Ja, also da kann ich auf jeden Fall sagen, das würde ich immer wieder so machen. Wir waren für 6 Tage in London.
Ja.
Und hatten das schönste Wetter überhaupt. Total verrückt im November. War gefühlt 20 Grad und
das
Sonne.
Das war irre. Ja, es waren 15, aber es hat sich angefühlt wie 20 durch die Sonne. Das war sensationell.
Ja.
London, muss man sich mal vorstellen, wo es eigentlich immer nur regnet.
Und das war ziemlich cool, weil wir gefühlt in jedem Pub waren und
ja, die waren irgendwie magnetisch,
weiß auch nicht. Und also wir hatten wirklich eine super schöne Zeit dort. Und warum ich sage, würde ich immer wieder so machen, jetzt muss nicht London sein, aber ich kann einen kürzeren Trip empfehlen und keine weite Reise, sondern die würde ich mir tatsächlich aufsparen für, was weiß ich, 2-3 Monate nach der Hochzeit oder auch ein halbes Jahr nach der Hochzeit oder wann auch immer, weil man eigentlich so geflasht ist von dieser Hochzeit und so viele tolle Eindrücke hatte und sofern die Hochzeit schön war, das ist jetzt natürlich auch immer ein bisschen, passt vielleicht auch nicht auf jeden, aber man hat quasi Zeit gehabt, runterzukommen. Man konnte in der Stadt was machen oder musste auch nicht. Und man hatte nicht das Gefühl, so extrem viel zu verpassen, wenn man jetzt nicht so ein special-mäßiges Reiseziel aussucht, wenn man vielleicht auch einfach nach der Zeit mal runterkommen möchte und auch ein bisschen entspannen möchte. Und das kann ich definitiv empfehlen. Wegfahren, ja, und wenn es nur ins nächste Hotel ist und man sich dort für ein paar Tage einfach einmietet in einem Wellness-Hotel in der Nähe, damit man gar nicht so eine lange Reise hat, damit man Zeit für sich zu zweit hat und auch nochmal über alles nachdenken und nochmal über alles unterhalten, was so gewesen ist.
Und es gibt eine Menge, worüber man sich unterhalten kann.
Ja, und gar nicht, dass man gleich quasi ins nächste Abenteuer reinrennt und irgendwie voll das special-mäßige Honeymoon-Ding jetzt draus macht. Ich weiß nicht, wie es auf den Malediven ist, ob man da vielleicht auch genauso viel Zeit hätte.
Ich glaube, es kommt darauf an, was du machst und wo du hinfährst.
Ja, aber da ist die Reise halt auch wieder so super lang können. Ne?
Die ist super lang. Ja,
und dann würde ich das irgendwie lieber dann wieder als neuen Act sehen.
Als neues Highlight sozusagen, dass sie nicht Highlight ging mit an Highlight schließt und immer so weiter, sondern dass man auch mal wieder ein bisschen,
das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
So war dein Empfinden?
Ja.
Super, ja, das klingt doch gut. Sehr schön, also wir hatten natürlich auch viel Glück, das muss man dazu sagen. Ich glaube, wenn es die ganze Woche geregnet hätte, dann...
Na gut, aber dann hätten wir ja nicht rausgehen müssen.
Das stimmt.
Und es wäre nicht schlimm gewesen, weil wir einfach nur mit so einem günstigen Flieger zack nach London rübergehottet sind und... Ja. Wäre überhaupt nicht dramatisch gewesen.
Kurze Reisezeit. Ich muss ehrlich dazu sagen, auch wenn ich nicht der Interviewte bin hier, aber ich fand das auch perfekt. Also es ist eine sehr, sehr schöne Stadt und wir haben uns das wirklich sehr, sehr schön gemacht die Woche und das war dadurch, dass die Reisezeit nicht so, ich muss dazu sagen, ich bin so ein Typ, ich verreise unglaublich gerne, aber mit den Jahren und umso älter ich werde, desto anstrengender sind für mich diese langen Reisezeiten und ich bin dann immer gestresst und brauche erstmal ein bisschen. Und das ist bei London halt überhaupt nicht der Fall gewesen. Also man huscht halt mal schnell rein in den Flieger und dann huscht du wieder raus und dann fährst du kurz rein in die Stadt und dann hat sich das erledigt. Das ging wirklich super schnell und mir hat das so ein bisschen Druck genommen, ehrlich gesagt, als würde man jetzt irgendwie, weiß nicht, 21 Stunden wieder fliegen mit 2-3 verschiedenen Flugverbindungen und das war super. Auch
und man musste keine Reise planen. Das darf man ja nicht vergessen, wenn man so einen coolen Honeymoon-Trip planen möchte, wo dann irgendwie auch wieder alles perfekt sein muss, dann brauchst du ja zusätzlich zu der Hochzeitsvorbereitung auch noch die Reisevorbereitung.
Die musst du auch noch machen.
Und ja, die haben uns geklemmt.
Ja, also das war unser Ansatz. Ich fand das super und dann haben wir die nächste große Reise anderthalb Monate später gemacht. Nee.
Ja,
doch. Anderthalb Monate später, genau. Aber die stand nicht mehr unter dem Sternzeichen Honeymoon, oder?
Nee.
Okay, alles klar. Dann bleibt mir nur noch ein paar abschließende Worte zu finden. Vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du mich begleitet hast durch diese Folge. Du bist tatsächlich das erste Brautinterview gewesen. Also vielen Dank, dass du dich dafür bereit erklärt hast.
Das Testinterview, mal gucken, ob es gesendet wird.
Ich denke schon, dass es gesendet wird. Das war ziemlich gut.
Darf ich noch was sagen?
Du darfst gerne noch was sagen.
Ich habe was vergessen.
Was hast du vergessen?
Hast du mich gefragt, was ich auf jeden Fall immer wieder so machen würde? Gab es die Frage?
Die Frage gibt es nicht.
Nein, aber ich würde sie gerne beantworten.
Okay.
Und zwar hatten wir hier einen ganz tollen DJ, der gleichzeitig Sänger war. Und ich muss wirklich für ihn einfach mal, wie nennt man das, eine Lanze brechen? Heißt das so?
Das kann man sagen, glaube ich.
Das kann man sagen. Und zwar war das der liebe Sascha, der unglaublich toll singt.
Der war schon Hochzeitspodcast-Gast.
Ach so, war er schon, ja.
Zur Folge Hochzeits-DJ und Sänger.
Und der Sascha, der hat das so toll gemacht, fand ich. Und ich war ganz, ganz glücklich, dass wir ihn hatten. Und der ist auch auf Instagram. Campin-Musik. Also Sascha Campin heißt er.
Music, aber mit C hinten.
Okay, Entschuldigung. Also jedenfalls, ich würde mir immer einen Live-Musiker mit dazu holen, weil die Emotionen noch mal mehr transportiert werden, wenn das quasi im Fokus sein sollte von der Hochzeit. Also bei uns war ein ganz großer Fokus auf Emotionen. Und DJ hin oder her, gibt bestimmt viele gute DJs. Er ist halt auch noch DJ dazu, aber im Fokus stand für mich tatsächlich, dass er Sänger ist. Und das fand ich, hat er ganz, ganz toll gemacht und alle Wünsche erfüllt und überperformt.
Ja, also jetzt, wo du das angesprochen hast, das Thema nochmal, würde ich gerne auch noch was dazu sagen. Also Sascha habe ich nicht ohne Grund damals in den Hochzeitspodcast eingeladen, sondern weil er ein erstklassiger Dienstleister ist, der immer guckt, was kann er machen. Und das hat er sehr gut gemacht. Er war von 13 Uhr an, glaube ich, war er dabei und hat im Standesamt schon gespielt.
Und gesungen.
Live-Musik und gesungen. Hat über den Tag so ein paar Sessions gespielt und unsere Gäste bespaßt. Und dann muss man sagen, war noch eine Besonderheit an unserer Hochzeit. Das ist jetzt natürlich völlig, fällt jetzt völlig aus dem Rahmen hinten runter. Wir hatten Karaoke. Das war so ein bisschen das Highlight bei uns, was, ja, was ich so persönlich noch auf keiner Hochzeit gesehen habe. Also wir hatten, statt sehr auf eine krasse Party zu setzen, Karaoke. Also wir haben, sage ich mal, einen Freundeskreis, der sehr
gern singt.
Der gern singt und der auch Bock hat, sich zu beteiligen. Und das war für die Gold. Also sie hatten größtenteils richtig Bock mitzumachen. Und Sascha hat sich nicht nehmen lassen, auch viele, die gesungen haben, zu unterstützen. Also der war die ganze Zeit am Start und hat bei den Songs mitgesungen und hat gequatscht und geguckt, was können wir als nächstes machen, war für alle technischen Lösungen, stand er zur Verfügung. Und dann muss man sagen, hat er von 13 Uhr bis nachts um halb drei, um drei hat er praktisch erst Schluss gemacht und hat uns noch zwei Abschiedssongs gespielt.
Das waren sogar drei.
Drei. Nachdem alle Gäste schon gegangen waren.
Ja, das war wirklich gut.
Wo wir nochmal zu zweit tanzen konnten. Das war sehr schön. Und da muss ich noch Saschas Kollegen loben, den Daniel. Der war auch mit dabei. Der hat Sascha unterstützt am DJ-Pult und der hat das genauso toll gemacht, war genauso sympathisch. Also, das war tatsächlich was, wo ich dich in deiner Meinung als Interviewte hier komplett unterstützen kann. Das würde ich immer wieder machen. Und dafür würde ich auch fast jede Summe zahlen.
Ja, muss ich auch sagen. Also, Sascha. Provision bitte dann, ich gebe dir noch die Kontonummer.
Ja, PayPal kommt später. Also für uns ist es aber, glaube ich, auch so, dass mit Musik und so ein bisschen Entertainment die Veranstaltung steht und fällt. Ne? Also wenn, ja, das, wenn du dir vorstellst, unsere Veranstaltung, und es wäre die ganze Zeit ruhig gewesen, also keine musikalische Untermalung, ich glaube, das hätte den Charakter schon sehr verändert.
Ja, aber ich glaube, das wäre bei jeder Veranstaltung so.
Es gibt tatsächlich Hochzeiten, wo es sehr ruhig ist, zu großen Teilen. Also ich hatte,
und da wäre aber ein Sänger zum Beispiel auch sehr gut, weil...
Total toll. Oder einfach nur ein bisschen Hintergrundmusik, das reicht ganz oft, ja, schon, weil das halt die Stimmung ändert. Weil das ist auch so eine Meta- oder Subebene im Gehirn. Das ist was du, ganz leise Musik, das nimmst du gar nicht so bewusst wahr, aber das beflügelt dich oder das verändert deine Stimmung.
Ja.
Und deswegen würde ich immer das, ich habe letztes Beispiel eine Hochzeit begleitet und da habe ich dann gefragt, sag mal, wie sieht es denn eigentlich aus? Ihr habt ja so eine Bluetooth-Box, wollen wir vielleicht im Hintergrund so ein bisschen Musik anmachen und so, weil es halt sehr ruhig war. Und habe ich ja schon öfter erzählt, deutsche Gäste neigen manchmal dazu, umso ruhiger es wird, werden die auch immer ruhiger. Weil das ist von uns Deutschen so ein bisschen so eine, wir sind manchmal so vorsichtig, habe ich das Gefühl. Ja. Das ist, wenn du ausländische Hochzeiten hast, wo andere Leute sind, die so ein bisschen mehr Feuer haben irgendwie, oder die man zumindest sagt, das ist natürlich auch wieder eine Schublade, aber ganz oft bestätigt sich das einfach. Da wird dann einfach laut geplappert und da brauchst du gar keine Musik, die würdest du gar nicht mehr hören, weil die Leute eh schon Action machen. Und das bei uns Deutschen, das beobachte ich ganz oft, dass wir werden dann so ein bisschen ruhiger und da hilft so ein bisschen Hintergrundmusik einfach, weil das so die Stimmung hebt.
Ja.
Das steuert den Vibe einfach.
Also ich kann Sascha auf jeden Fall empfehlen. Das war, ja, da hatten wir sehr viel Glück mit.
Werbung Ende. Ja. Wir werden nicht bezahlt von Sascha. das ist nur tatsächlich sehr, sehr positiv.
Ja.
Ja, das war's. Und mich wundert's nicht, klang alles, ihr klingt beide sehr, sehr, sehr sympathisch. Ich habe direkt eine Frage.
Okay.
Du, also es wären dann quasi über 20 Fragen an das Hochzeitspaar mit meinen Fragen noch
mit
dazu.
Mit deinen, da wird noch mehr.
es hat mich gerade total verwundert, dass du gesagt hast, du hast vorher den Hochzeitspaaren davon abgeraten, nach einer standesamtlichen Trauung noch eine freie Trauung zu machen.
Hm.
Ich habe eigentlich das Gefühl, dass das so gut wie alle so machen.
Ja, es machen sehr viele so, weil da man hat ja die Leute einmal zusammen und dann bietet es sich natürlich an, das an einem Tag zu machen. Das ist der Vorteil auch daran, dass man es in einem Abwasch hat, sozusagen. Der Nachteil ist halt daran, dass das emotional schon eine krasse Herausforderung ist für so einen Tag. Also allein die standesamtliche Trauung ist sehr emotional. Es gibt sicherlich Paare, die das so ein bisschen voneinander trennen, die halt sagen, okay, im Standesamt hier ist nur der Rechtsakt. Das ist für uns nicht weiter relevant. Oftmals übergeben sie sich auch gar nicht da die Ringe, sondern lassen sich mehr oder weniger mit dem engsten Familienkreis einmal zusammenschreiben.
Genau, haben wir auch nicht gemacht.
Ne? Genau. Und dann praktisch ist die freie Trauung dann die richtige Trauung. Das kann man so machen und dann funktioniert das auch, glaube ich, ganz gut. Wenn man aber eigentlich dann im Endeffekt so ein introvertierter Mensch ist, so wie ich zum Beispiel, zumindest also im Privatleben bin ich ein introvertierter Mensch, dann ist das schon emotional sehr anstrengend und herausfordernd. Also sowohl diese Emotionalität bei der Standesamtlichen und dann kommt dann später nochmal was dazu bei der freien Trauung. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, wie man die freie Trauung ausgestaltet. Also wir hatten jetzt zum Beispiel ein Gelübde dabei und das war schon dann nochmal ziemlich krass. Vor allem das nochmal so seine Gefühle zu offenbaren und so, das ist schon, also für mich war das eine Herausforderung. Das war auch sehr schön alles, so dass, also will ich gar nicht schlecht reden oder so, aber es ist schon, es füllt den Tag mit sehr großen Punkten, die,
die man auch überwinden muss, sage ich mal, oder durchschreiten muss, so, ja, also ich finde, das entzerrt immer ein bisschen schöner, also wenn das wirklich geht, würde ich immer, also wenn man jetzt, sage ich mal, am Samstag oder Freitag heiraten will, groß, und dann eine freie Trauung macht, würde ich den Standesamttermin in der Regel mal ein oder zwei Tage nach
genau,
vorne
genau, das wollte ich gerade fragen, ob ihr gar nicht darüber nachgedacht habt oder ob das organisatorisch nicht ging?
Ja, bei uns war es ja wegen Corona, so, wir durften nur 20 Leute mit ins Standesamt nehmen und wollten aber, dass alle anderen auch so ein bisschen Teil der Hochzeitsgesellschaft, also dass das eigentlich nicht nur wie eine Hochzeitsfeier wirkt, sondern dass man auch noch so diesen zeremoniellen Aspekt hat. Und deswegen haben wir das mit der freien Trauung nochmal gemacht, damit alle Leute, die dann im Endeffekt da waren, nochmal so eine Art Zeremonie so da teilhaben konnten. Das war der Hintergrund. Genau, also wäre Corona nicht gewesen, hätten wir das nicht gemacht. Genau.
Dann hättet ihr alle Leute ins Standesamt quasi geholt.
Ja, nur alle,
aber
die reingepasst
an
hätten.
An verschiedenen Tagen zu machen, meine ich.
Ach so, das zu entzerren, das ging, glaube ich, nicht, weil es keine Termine mehr gab.
Ah, okay.
Dafür waren wir zu spät dran. Okay. Ja.
Ich hatte damals auch, ich fand es irgendwie komisch, zweimal Ja zu sagen. Mhm. Also ich wollte, dass es nur diesen einen Moment gibt. Mhm. Und dann hat aber meine Schwägerin gesagt, nein, das darfst du so gar nicht sehen. Es ist alles viel, viel länger. Und den Gedanken fand ich ja, also gut, wir haben es aber entzerrt. Wir hatten ja Freitag standesamtliche Trauung, die super, super schön war. Und eine freie Trauung, beziehungsweise ein Mix aus Gottesdienst und freier Trauung am Samstag. Und ich würde es immer wieder so machen.
Ja, okay, cool.
Klar, aber wenn es natürlich
ich glaube, das
terminlich
ist,
nicht
zu vereinbaren geht. Das ist alles höchst subjektiv, ne?
Ja.
Das ist, man kann das gar nicht sagen. Also irgendwie ist das ja auch schön, dass man diesen Moment irgendwie zweimal erleben darf. So
ja,
kann man das ja auch sehen.
Genau,
ne?
Ja.
Also das ist so, ist meine persönliche Meinung einfach nur.
Und aber ich dachte vorher immer, es ist ja, ich habe ja schon Ja gesagt und jetzt sage ich hier nochmal Ja.
Ja, aber das anders. Ist, du sagst nochmal anders Ja, ne?
Ja, schon. Also ich musste mich mit dem Gedanken so anfreunden. Und als dann meine Schwägerin gesagt hat, nein, dann dauert eure Hochzeit viel, viel länger, dachte ich, okay.
Da ist schon was dran. Genau, das hat, also, aber ihr habt es halt auch zeitlich entzerrt, ne? Über zwei Tage. Das
total,
ist dann nochmal, ihr habt dann quasi zwei Tage gefeiert. Wenn man es an einem Tag hat, dann ist es natürlich dann über den ganzen Tag so ein bisschen, dass diese zwei großen Momente da hinter, also über dir schweben sozusagen.
Ja, stimmt,
das ist dann schon nochmal eine Herausforderung, aber trotzdem sehr schön, weil das sind ja zwei verschiedene Jahre. Das eine ist das rechtliche Jahr, das andere das sehr emotionale innerhalb der Freunde und Familie.
Genau.
Ne? Also das ist ja schon, also per se ist das nichts Schlechtes, sondern eher was super Schönes. Das muss, man muss nur wissen, was für ein Typ Mensch ist.
Genau.
Und dann kann
so,
man das
so
bisschen,
würde ich es unterschreiben.
Ne? Ja, genau.
Dann ein anderes großes Thema war auch bei uns Kinder bei der Hochzeit.
Ja.
Ich glaube, das Thema kommt auch in jeden, wahrscheinlich in jeder Hochzeitszeitung vor.
Absolut. Auch, ich glaube, das Thema betrifft auch jedes Paar bei der Planung tatsächlich. Also zumindest im vorangeschrittenen Alter, wenn dann halt schon viele Kinder im Freundeskreis und Familienkreis so vorhanden sind. Ne? Dann muss man sich Gedanken machen. Was machen wir denn mit den Kindern? Laden wir die mit ein? Laden wir die nicht ein? Was ist der Plan? Hat man selbst schon Kinder?
Genau, das ist, glaube ich, der große Punkt, dass man eher ohne Kinder drüber nachdenkt, möchte ich eigentlich Kinder bei meiner Hochzeit haben.
Ich glaube, deine eigenen Kinder lädst du nicht aus zu deiner Hochzeit. Also das habe ich, also keine Ahnung, ob das jemand schon gemacht hat. Und wenn ja, dann gibt es da sicherlich auch für gute Gründe für. Aber ich glaube jetzt so rein vom Gefühl, was ich jetzt habe, kann ich mir das erstmal nicht vorstellen, dass jemand seine eigenen Kinder auslädt zu seiner Hochzeit.
Total.
Das ist schon, eine Ansage, sage ich mal. Ja,
also ich denke mittlerweile ganz anders über das Thema als damals, als wir noch keine Kinder hatten.
Ja, klar.
Jetzt
also,
klar.
Könntest du dir vorstellen, wenn du jetzt heiraten würdest, deine Kinder nicht dabei zu haben?
Nee, wir hatten im Sommer die Situation, dass wir zu einer Geburtstagsfeier eingeladen wurden,
ja.
Sehr, sehr groß.
Ja.
Und kurz vorher hieß es, ach so, übrigens ohne Kinder.
Ja.
Und plötzlich sehe ich meinen Mann, wie er schlechte Laune kriegt. Er dachte, ach, guck mal, wie sich das Blatt so wendet.
Ja,
ne?
Ja.
So haben sich vielleicht auch unsere Hochzeitsgäste gefühlt, die wir auch, wie deine Frau sagt, sie hat sie ausgeladen. Wir haben sie auch ausgeladen.
Ja gut, ich dachte jetzt, das liegt an dem kurz vorher, dass dann immer schwierig wird, noch einen Babysitter zu bekommen. Das ging tatsächlich darum, dass er die Kinder nicht mitbringen oder ihr die Kinder nicht mitbringen.
Es war halt schon ein komisches Gefühl zu hören, aber eher ohne Kinder.
Ja.
Und ach so, okay, also so fühlt sich das an.
Verstehe.
Also das Blatt hat sich gewendet, auf jeden Fall.
Ja, absolut. Also man nimmt ja im Leben da auch nochmal eine andere Perspektive ein.
Ja.
Und tatsächlich als Kinderloser oder Kinderlose kann man sich ja da gar nicht reinversetzen, wie das
für
ist.
Mich,
das
für
geht,
mich
geht
war
doch
die
einfach nicht. Ne?
Für mich war die schlimmste Vorstellung, dass bei der Trauung ein Kind anfängt, Zeckmeck zu machen.
Ja?
War für mich die schlimmste Vorstellung. Okay. Mittlerweile war man auch bei Hochzeiten, wo im Standesamt plötzlich ein Kind geweint hat und es ist überhaupt nicht schlimm.
Nee, null.
Aber die Vorstellung war...
Verstehe ich. Absolut.
Ja, das wollte ich eigentlich einfach nicht. Obwohl ich auch sagen muss, Hochzeitsfotos mit kleinen Kindern sind schon viel, viel schöner als...
Wenn man es gut koordiniert.
Ja, das gesagt. Ist also als Fotograf noch ein anderer Punkt.
Kann ich ja sagen, so, also das mit Kindern macht das viel komplizierter. Ja. Also ich verfolge diesen Ansatz immer, die Hochzeitspaare nicht so lange wegzunehmen von den Gästen, weil ich das nicht so schön finde, weil die sind ja irgendwie die Hauptperson an dem Tag. Es sei denn, die planen großen Slot ein, wo alle anderen irgendwie eine Tour machen und sich einchecken oder was auch immer oder eine Pause haben. Wenn du aber dann diese 20, 25 Minuten hast als Slot für das Hochzeitspaar und die nehmen aber ein Kind mit und müssen gleichzeitig noch aufs Kind achten, dann ist das eine große Herausforderung, trotzdem richtig schöne Bilder hinzubekommen.
Das
also da schwimmt dir die Zeit so richtig weg und du merkst, oh, okay, jetzt kommt man nicht so schnell voran und so. Und das, wenn du kein Kind dabei hast, kann man das super gut steuern, sodass das mega entspannt ist und alles gut. Und mit dem Kind bestimmt halt irgendwie immer das Kind, die Geschwindigkeit und den Ton. Und da muss man dann halt auch ein bisschen Glück haben.
So, Kinder sind ja nicht gerade bekannt dafür, dass sie richtig Bock haben zu posen.
Die machen meistens machen halt so, ihr Ding. Wonach ihnen beliebt. Ja, ne? Ja, genau, richtig. Und damit muss man dann irgendwie leben. So, genau, ja.
Du hast ja auch schon das ein oder andere Familienfotoshooting in unserer Familie gemacht.
Ja, das stimmt. Ja. Das ist aber sehr witzig. Und Familienfotoshootings sind immer anders. Da sollen ja die Kinder machen, was sie wollen, weil das gibt ja am Ende tatsächlich die besten Bilder. Also das sind so die echten Bilder. Ne? Du hast natürlich die Gestellten, wo alle einmal in die Kamera lächeln sollen und so, für die Großeltern oder so.
Ja.
Aber wenn du so ein bisschen Reportage machst, also wo die Kids halt dann wirklich einfach sind, wie sie sind, das ist natürlich mega cool. Ja? Aber da nimmt man sich ja die Zeit dafür. So, und dann ist das sehr witzig, wenn die Kinder so ein bisschen ausrasten und einfach so sind, wie sie sind. Also unkontrollierbar quasi. Und das ist natürlich toll. Es ist aber schwer, wenn du die Zeit im Blick haben musst. So, dann kennst du ja selber. Okay. Also jeder, der irgendwie Kinder hat und dann irgendwie pünktlich irgendwo sein muss, der, der kennt das Problem. Ne? Ja. Okay.
So, Dennis, sollen wir langsam mal zum Ende kommen?
Ja, wir kommen jetzt zu Ende. Das ist eine ellenlange Folge geworden. Wir versprechen, dass wir in Zukunft das ein bisschen vielleicht kürzer halten. Obwohl, ihr könnt ja ausmachen und wieder an, wenn ihr wollt.
Ja, genau. Auf jeden Fall ein großes Lob und vielen, vielen Dank an alle, die bis hierhin auch dran geblieben sind.
Ja, an euch beide.
An so, alle beide.
Genau. Wir haben uns jetzt vorgenommen, also der Podcast ist jetzt so ein bisschen strukturierter in Zukunft. Und ein weiteres Element, was wir jetzt zum Ende noch mit eingefügt haben, ist einmal ein persönlicher Tipp von uns beiden. Und der heutige persönliche Tipp kommt von mir. Und da würde ich euch bitten, einfach, oder das ist so das, was ich euch mit auf den Weg geben kann, was die Hochzeitsplanung angeht. Also haltet euch immer vor Augen, dass die Hochzeit an und für sich nicht nur der Tag oder die zwei Tage ist, wo man dann feiert, sondern dass auch die Planung schon mit zum Event gehört. Und seht es immer so, dass der Weg auch das Ziel ist. Also stresst euch nicht bei der Planung, geht Stück für Stück, macht zusammen. Wenn ihr unterschiedliche Meinungen habt, dann redet einfach ganz entspannt drüber, versucht euch ein bisschen darüber auszutauschen, warum der eine das so sieht, warum der andere es gerne anders haben möchte und versucht euch ein bisschen zu verstehen und genießt auch die tollen Momente. Also wenn ihr irgendwie Getränke aussucht, wenn ihr Speisen aussucht, wenn ihr die Location aussucht, wenn ihr über die Gästelisten redet und so weiter, seht es als Teil der Hochzeit und als Teil der zusammenwachsenden Familien und als was Schönes. Und dann könnt ihr eigentlich diese ganze Planung im Vorfeld wunderbar genießen und stresst euch nicht ganz doll und denkt dann, naja, das machen wir alles für den einen großen Tag, weil das gehört alles zusammen. Das ist ein großer Ablauf und das muss man als Event sehen. Und dann klappt es meistens relativ gut.
Sehe ich auch so. Und der Spruch, Vorfreude ist die schönste Freude, der kommt ja auch nicht von irgendwoher.
Ja.
Ja,
genau so ist es. Man muss es einfach genießen.
Einfach die Vorfreude auch genießen und das als darauf hinfiebern auf den Tag und das alles irgendwie versuchen in positiven Stress umzuwandeln.
Genau, so ist es. Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne unter dem Best Day Ever Account, das ist bestdayever_hochzeitspodcast auf Instagram oder auf unseren privaten oder persönlichen Hochzeitsdienstleister-Accounts, das ist bei dir, Livia?
Livia.gut.
Ja, gut mit G-U-T-T. Oder bei mir ist das Herr von Lux. Das kennt er ja schon eine ganze Weile. Also schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch und von euch zu hören. Wir versuchen immer so schnell wie möglich zu antworten. Lasst uns gerne wissen, was ihr denkt. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.